mit Ricardo Westphal. Guten Abend. Hunderttausende Menschen haben in der türkischen Metropole Istanbul gegen Staatschef Erdogan demonstriert. Anlass ist die Absetzung und Inhaftierung des Oberbürgermeisters İmamoğlu. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte İmamoğlu's sozialdemokratische Partei CHP, deren Präsidentschaftskandidat er außerdem ist. Kritiker werfen Erdogan vor, er wolle einen aussichtsreichen Herausforderer bei der nächsten Präsidentenwahl aus dem Verkehr ziehen. Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar suchen Helfer weiter nach Überlebenden. Nach Angaben der Militärjunta sind mehr als 1600 Menschen bei den Erdstößen ums Leben gekommen. Befürchtet wird, dass die Zahl noch steigt. Südostasien-Korrespondent Maximilian Seib.
Die ersten internationalen Kräfte und Hilfslieferungen aus China und Indien haben zumindest Yangon, die größte Stadt des Landes, erreicht. Auch aus Russland und Malaysia sind Hilfskräfte unterwegs. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist durch das Erdbeben der Rohbau eines Hochhauses eingestürzt. Mehrere Menschen kamen hier ums Leben. Rettungskräfte versuchen nach wie vor, Menschen, die hier noch verschüttet sind, zu befreien.
CDU, CSU und SPD haben eine weitere Runde ihrer Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Dazu hatte sich die Gruppe mit Spitzenvertretern der drei Parteien im Willy-Brandt-Haus der SPD in Berlin getroffen. Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts mitgeteilt. Am Montag soll weiter verhandelt werden. Knackpunkte sind vor allem die Finanz- und die Migrationspolitik. Hier liegen Union und SPD weit auseinander. Beide Seiten betonen, man wolle gründlich statt schnell verhandeln. In der kommenden Nacht beginnt wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr werden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Damit ist es abends länger hell. Die Sommerzeit gilt EU-weit 7 Monate lang bis zum letzten Wochenende im Oktober. Das EU-Parlament hatte sich schon vor Jahren darauf geeinigt, Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Die Mitgliedstaaten aber konnten sich in dieser Frage bisher nicht einigen. Bayern München bleibt in der Fußball-Bundesliga auf Meisterkurs. Die Münchner gewannen gegen St. Pauli 3:2. Die weiteren Ergebnisse? Hoffenheim-Augsburg 1:1, Wolfsburg-Heidenheim 0:1, Mönchengladbach-Leipzig 1:0 und Kiel-Bremen 0:3. Zurzeit spielen noch Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Hier ist noch kein Tor gefallen. In der zweiten Liga gewann Hertha BSC 3:1 gegen Karlsruhe. Cottbus holte in der dritten Liga gegen Aue einen 1:0-Sieg. Die Bundesliga-Fußballerinnen von Turbine Potsdam verloren gegen Hoffenheim 0:7. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend noch einige Wolken, nachts klart es auf bei 3 bis minus 1 Grad. Zurzeit messen wir in Berlin-Steglitz 10 und in Koschen 14 Grad. Morgen von Westen her dichte Wolken und ab dem Vormittag verbreitet Regen. Später dann abwechselnd Schauer und kurze Auflockerungen bei maximal 9 bis 12 Grad. Am Montag ab und zu Sonne, meist aber viele Wolken und etwas Regen. Die Zeit 19.03 Uhr.
Radio 3. Holzapfels Klassik.
Mit Stefan Holzapfel, guten Abend. Heute geht es bei mir um das Bassinstrument der Holzbläser, das aber auch sehr viele solistische Qualitäten hat, das Fagott. Thank you. Das war der norwegische Fagottist Dag Jensen mit einem Stück von Jean Froissart, ein Divertissement für Fagott und Streichquintett. Das Fagott, das Typische für dieses Instrument unter anderem, sind die knackigen Töne, die sehr klar konturierten Töne. Und das hat oft so was Keckes, so was Unterhaltsames, wie man hier gehört hat, so ein bisschen was Freches. In der Tiefe wird das Fagott dann allerdings sehr kraftvoll und bleibt knackig. Und das kann ganz schön skurril oder auch bedrohlich klingen, vor allem, wenn mehrere Fagotte gleichzeitig zugange sind. Jetzt sind es gleich vier. Und wenn mehrere gleiche Instrumente zusammenspielen, dann wird der Charakter des Instruments verstärkt. Der Komponist hat sein Stück Schweine genannt. Für skurrile Besetzungen eignen sich Bassinstrumente gut, wenn sie dann solistisch gespielt werden. Das allein schon ist ja was Besonderes. Und diese extremen Töne, die Tiefen, die ja alles, was so ein bisschen abweicht von der Mittellage ist, hat ja einen potenziell komischen und skurrilen Effekt. Nicht unbedingt, aber ein Potenzial dazu. Das war das Stück Schweine von Alan Redout, einem englischen Komponisten. Sie hörten Mitglieder des Gürzenich-Fagott-Quintetts. Das waren hier aber nur vier. Das Fagott hat unterschiedliche Gesichter. Es hat verschiedene Lagen. Die Tiefe ist sehr kraftvoll und kann unheimlich klingen. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Beispiele aus Orchesterwerken Fagott-Soli. Meistens hört man das Fagott ja nicht, aber in diesem Fall schon. Tschaikowski, 6. Sinfonie, Fagott-Solo, tief, dunkel, bedrohlich. Viele Bassinstrumente klingen in der hohen Lage etwas dünn, etwas hilflos und haben etwas Klagendes. So auch das Fagott, das hier für einen Bettler eingesetzt wird. Rimsky-Korsakow, Scheherazade, ein klagender Gesang eines Bettlers. Noch höher hinauf, absurd hoch hinauf, geht es dann mit Le Sacre du Printemps, dem Frühlingsopfer von Igor Stravinsky aus dem Jahr 1913. Ein Stück der Extreme, es beginnt mit einem extrem hohen Fagott-Solo.
Musik
jeder Fagottist, jede Fagottistin kennt das natürlich, kann das wahrscheinlich in- und auswendig. Ist aber eine Probespielstelle, wenn man ins Orchester will. Die mittlere Lage des Fagottes, die klingt selbstbewusst, kann frisch, knackig, kernig, frech klingen. Und dieser Effekt wird eingesetzt, wenn die Besen loslaufen. Ein Zauberlehrling von Dukan, die Besen wurden verhext, also der Besen. Und er läuft los mit der Stimme von drei Fagotten. Das berühmteste Fagott-Solo ist wohl der Großvater aus Peter und der Wolf. Kraftvolle, tiefe Töne für den ernsten Herrn. Das Fagott ist aber vor allem auch das Bassinstrument der Holzbläser und somit fällt es nicht immer gleich auf. Aber wir wissen ja, wenn der Bass fehlt, das fällt auf, auch wenn der Bass alleine nicht auffällt. Hören wir Ausschnitte aus einem Stück von Ludwig van Beethoven. Erstmal nur die Fagotte, die zwei, typisch für ein klassisches Orchester, zwei Fagottstimmen. Jetzt kommen die anderen Holzbläser dazu. Und der Rest des Orchesters. Da fallen die Fagotte jetzt nicht mehr unbedingt auf, aber wenn man weiß, dass sie dabei sind, dann kann man sie durchaus heraushören. Aber das Fagott soll jetzt hier im Mittelpunkt stehen in der nächsten Stunde, also bis 20 Uhr. Und deshalb gibt es jetzt ein großes Solostück von Karl Maria von Weber für Fagott und Orchester. Langsame Einleitung und dann ein ungarisches Rondo. Thank you. Das war einmal der norwegische Fagottist Dag Jensen zusammen mit der Kammerakademie Potsdam und zwar mit einem Stück von Karl Maria von Weber, das Andantino und das Rondo Ungarese, also das ungarische Rondo. Genau. Wissen Sie eigentlich, warum das Fagott Fagott heißt? Um dieses Instrument geht es ja in dieser Stunde. Das Fagott, das kommt von dem italienischen Wort Fagotto und das bedeutet Bündel. Weil die Idee beim Fagott ist, das hat ja eine sehr lange Röhre, muss es ja, tiefe Töne entstehen nur in sehr langen Röhren. Und die Röhre ist fast 3 Meter lang und können sich ja vorstellen, es gab tatsächlich eine Zeit, da waren diese Bass-Holzblasinstrumente 3 Meter lang, unglaublich unhandlich. Und irgendwann kam man auf die Idee, diese Röhren zu bündeln, also nebeneinander zu legen. Und das Fagott ist ungefähr 1,35 lang, aber hat eine Röhre, die fast 3 Meter ist, weil eben hier 2 Röhren gebündelt wurden. Also die Röhre geht nach unten. Unten ist der Schuh, da geht die Röhre innen drin um die Kurve und dann auf der anderen Seite kommt dann der Ton raus. Das war ein Satz aus einem Fagottkonzert von Antonio Vivaldi. Klaus Thunemann spielte hier Fagott zusammen mit dem Ensemble I Musici. Und Antonio Vivaldi hat erstaunlich viele Fagottkonzerte geschrieben. Das Fagott ist ja nicht ursprünglich ein Soloinstrument, sondern als Bassinstrument ja, natürlich ein Bassinstrument, ein Begleitinstrument, ein Stützinstrument. Aber er hatte wohl talentierte Fagottistinnen, denn Antonio Vivaldi hat seine Solokonzerte ja zum großen Teil für das Mädchenwaisenhaus geschrieben. Und da scheinen Leute, also Mädchen, junge Frauen, sehr gut Fagott gespielt zu haben. Das war übrigens gespielt auf einem modernen Fagott. Und dieses Fagott hat sehr viele Klappen. Es sieht zwar so ein bisschen aus wie so ein Baumstamm, der so schräg vom Körper gehalten wird. Also es sieht auch schon so ein bisschen skurril aus, dieses Instrument. Aber es hat eben sehr viele große Löcher, die auch weit von den Fingern weg sind. Und deshalb sehr viele Klappen, mit denen man die auf und zu machen kann. Manchmal hört man das auch, wenn Fagott allein spielt, dann klappert es ziemlich. Aber Vivaldi hat seine Stücke ja nicht für dieses moderne Fagott geschrieben, sondern für ein Fagott der Barockzeit. Es hat nur 4 Klappen, ist wesentlich einfacher gebaut und es klingt auch natürlich anders. Es klingt dünner. Und ich habe jetzt mal ein paar Ausschnitte aus diesem Konzert, das Sie eben gehört haben, aufbereitet mit einer Aufnahme von eben, verglichen mit einem Barockfagott. Da können Sie Unterschiede sehr gut hören. Modernes Fagott. Thank you. Barockfagott. Modernes Fagott. Barockfagott. Modernes Fagott. Und Barockfagott. Und einen habe ich noch mit dem modernen. Und mit dem barocken. Das klingt also heiserer, gedeckter, nicht so voll, ne, auch leiser, was man im Radio jetzt natürlich vielleicht nicht so hört. Also schon ein deutlicher Unterschied, aber es hat natürlich auch was Eigenes. Und vor allem hat Vivaldi das ja für dieses Barockfagott geschrieben und heutzutage ist es ja üblich, dass man das durchaus versucht, auf den alten Instrumenten zu spielen. Sergio Azzolini, der Fagottist, hat sich dem richtig verschrieben, diesem alten Fagott und den Konzerten von Antonio Vivaldi. Und wir hören noch ein weiteres Stück von ihm. Das hat schon was Wildes, wie Sergio Azzolini hier auf seinem Barockfagott spielt. Ich habe das Gefühl, der hat die Töne mehr in der Hand, so er kann sie mehr kneten als auf dem modernen Fagott. Diese Unzulänglichkeit hat also durchaus auch irgendwelche Vorteile. Es hat eine gewisse Wildheit hier. Das war auch ein Konzertsatz von Antonio Vivaldi, der, wie gesagt, in Venedig da für dieses Waisenhaus, das gleichzeitig eine Musikschule war, lange Jahre komponiert hat. Übrigens, das Fagott in der Barockzeit war auch nicht das erste, sondern es geht noch weiter zurück. Wie gesagt, ursprünglich war das Bassinstrument der Holzbläser 3 Meter lang. Und dann kam er auf die Idee mit der Bündelung der Röhren. Deshalb heißt es ja auch Fagott, wegen Fagotto Bündel, italienisch. Und am Anfang hat man diese 2 Röhren des Fagotts, also eine runter und dann wieder hoch. Also 2 Röhren, heute kann man das Instrument auseinandernehmen, besteht aus mehreren Teilen. Aber damals hat man dann wirklich eine Röhre so U-förmig in einen Holzklotz hineingebohrt. Und dieses Instrument war also wesentlich handlicher als diese 3-Meter-Oschis, die man davor hatte. Es klang wegen der dünnen Bohrung allerdings auch leiser und lieblicher. Und daher hat dieses Renaissance-Fagott seinen Namen, Dulcian, von Dolce Süß. Und wie das damals üblich war in der Renaissancezeit, konnten die Instrumente nicht so einen großen Tonumfang abdecken, sondern man hatte für jede Tonlage ein eigenes Instrument, also von klein bis groß. Und hier hören Sie 4 Dulciane. Das war ein Dulcian-Quartett von Hans Leo Hassler, beziehungsweise es war eigentlich ein Gesangsquartett, aber es wurde halt hier gespielt auf 4 Dulcianen. Gerade die hohen Töne, die klingen ja wirklich skurril. Da werden wir wieder bei den skurrilen Qualitäten des Fagotts, weil der Dulcian ist ja quasi ein Fagott, heißt nur anders. Übrigens, dieses Bündel, das heißt in anderen Sprachen nicht so. Im Französischen heißt es Basson und im Englischen heißt es Bassoon. Und das kommt vielleicht von dem Spanischen El Bajo. Und das bedeutet Bass. Thank you. war der zweite Satz der Fagott-Sonate von Camille Saint-Saëns. Francesco Bossone spielte Fagott und Arcane Makita Klavier. Das Fagott erzeugt die Töne durch ein sogenanntes Doppelrohrblatt und das ist das gleiche wie bei der Oboe. Das hat dieses Instrument hat auch ein Doppelrohrblatt. Bei der Oboe ist es allerdings sehr schmal, beim Fagott ist es etwas größer, aber es wird aus Schilfrohr gemacht und es sind eben zwei Schilfrohrplättchen, die oben ein kleines Loch offen lassen am Anfang der Röhre. Und wenn man dann reinbläst und ein bisschen Druck darauf ausübt mit den Lippen, dann gerät das in Schwingung. Das heißt, dieses kleine Löchlein verschließt sich dann und öffnet sich dann ganz schnell. Das gibt dann so Luftimpulse ins Rohr. Wie bei allen Blasinstrumenten ist das notwendig, damit die Luft im Innern des Instruments also in Schwingung gerät und wir das hören können. Und normalerweise hören wir nicht, dass das Impulse sind, aber diese Impulse sind natürlich umso langsamer, je tiefer der Ton ist. Und wenn es ganz, ganz tief hinabgeht, dann kann man die einzelnen Impulse tatsächlich hören. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Und das ist nämlich der Fall beim Kontrafagott. Das ist ein Fagott, das hat eine doppelt so lange Röhre. Das ist dann wirklich ein riesen schweres Instrument. Es muss auf den Boden gestellt werden. Man kann es also nicht mehr in der Hand halten. Aber trotzdem ist es noch handlich so gesehen, dass es nicht bis in den Himmel ragt, weil Fagotto, Bündel, ne, da sind eben mehrere Röhren nebeneinander, ganz klar. Und dieses Biest, dieses Monstrum von Instrument, das hören wir jetzt ganz allein. Hören Sie die einzelnen Impulse, die da ins Rohr gehen, da kann man ja fast mitzählen. Also das war ein Stück aus der Bassnachtigall von Erwin Schulhoff. Melancholia hieß dieser Satz. Und die hohen Töne natürlich besonders klagend bei diesem Rieseninstrument und die Tiefen unglaublich. Ja. Was für krasse, tiefe Töne. Hier spielt der Georg Tierfurt dieses Stück von Erwin Schulhoff. Der Name Bassnachtigall deutet es schon an, ist natürlich nicht super ernst gemeint. Also wenn das Fagott schon ein gutes Instrument ist, um skurrile Töne zu erzeugen, dann ist das Kontrafagott erst recht ein Instrument. Es kann sehr beeindruckend klingen, aber es hat ganz schnell was total Skurriles. Und das kann nochmal gesteigert werden, wenn sogar zwei Kontrafagotte zusammenspielen. Thank you. Das ist wirklich schräg. Das macht echt Spaß. Ich habe ein Faible für schräge Dinge. Das war ein kleines Duett für zwei Kontrafagotte von Donald Earp. Und Sie haben ja vielleicht auch das Klappern gehört, dieser langen Klappen, die dieses Instrument hat. Es muss allerdings nicht ganz so schräg klingen, natürlich. Auch das Kontrafagott kann sinnlich gespielt werden. Und Sie hören jetzt den Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Eigentlich das einzige nicht humoristische Stück aus diesem Karneval. Aber wenn das Kontrafagott spielt, okay, ein bisschen Skurrilität ist nicht zu vermeiden. Toll, diese super tiefen Töne. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Deshalb wollte ich auch unbedingt das Kontrafagott drin haben in dieser Fagott-Sendung. Das war der Schwan aus dem Karneval der Tiere. Wenn Sie genauere Angaben zu den Stücken wollen und Interpreten, natürlich im Internet radio3.de und dann Klick auf die Musiklisten. Da finden Sie es dann auch nach der Sendung. Dieses Kontrafagott ist ein Orchesterinstrument, wird nur selten solistisch eingesetzt, nur für skurrile Effekte. Und einen berühmten Auftritt hat es bei Maurice Ravel in seinen Märchenstücken, nämlich bei dem Gespräch zwischen der Schönen und dem Biest. Und natürlich ist das Kontrafagott das Biest. Zuerst tritt die Schöne auf mit der Klarinette am Anfang und dann werden Sie deutlich hören, wenn das Biest ins Spiel kommt und dann gibt es eben eine Unterhaltung zwischen den beiden. Und am Schluss gibt es dann die Erlösung des Biestes und dann ist das Kontrafagott weg. Erlösung. Von Maurice Ravel waren das die Gespräche zwischen der Schönen und dem Biest mit Contrefoget Solo. Das Ensemble Anima Aeterna spielte unter ihrem Leiter Jos van Immerseel. Das Contrefagott hat beeindruckende tiefe Töne, aber insgesamt ist es nicht so wahnsinnig laut, vor allem in den höheren Tönen dann nicht. Und deshalb gibt es inzwischen eine Verbesserung des Instruments, das nennt sich Contraforte. Das hat eine dickere Bohrung, also eine dickere Röhre. Vor allem oben ist es auch dicker, hat so einen kleinen Schalltrichter. Und es ist auch gleichmäßiger im Klang und stimmt besser. Ja. Aber natürlich hat die Unvollkommenheit eines Instruments natürlich auch immer einen besonderen Charakter, gibt ihm einen besonderen Charakter. Also was jetzt besser ist, muss jeder abwägen. Aber ich weiß, dass das Frankfurter Orchester auch ein Contraforte hat, das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Wir vergleichen mal Contrafagott und Contraforte. Hier ist das Contrafagott. Und Contraforte. Eindeutig krasser im Klang. Contrafagott. Contraforte. Ach, Mist. Ah, jetzt habe ich es versaut. Entschuldigung. Genau, jetzt ist es mir im Computer verrutscht. Egal, machen wir es nochmal. Contrafagott. Und Contraforte. Ja, also man merkt deutlich, es ist kraftvoller, aber es ist vielleicht auch etwas weniger typisch, keine Ahnung. Ja, mein Name ist Stefan Holzapfel. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht mit dem Fagott hier. Das letzte Stück können wir jetzt nochmal anspielen. Das sind 8 Fagotte, 1 davon ist ein Kontrafagott. Kommt leider nicht mehr hin, aber Sie bekommen einen Eindruck. Tschüss.
Sie ist der absolute Publikumsliebling, hat den Tschaikowski-Preis und den Bernstein Award. Ihr Spiel von fast überwältigender Aufrichtigkeit, so die Musikkritik. Sie können sie jetzt erleben. Die junge Cellistin Anastasia Kobiekina mit einem der schönsten Themen für Cello überhaupt. Im Cellokonzert von Robert Schumann. Auch auf dem Programm Franz Schuberts C-Dur-Sinfonie, Die Große, ein Werk, das Schumann liebte. Anna Skrileva dirigiert das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Anastasia Kobiekena spielt auf ihrem Stradivari-Cello. Am Freitag in Frankfurt-Oder in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Ricardo Westphal. Guten Abend. Hunderttausende Menschen haben in der türkischen Metropole Istanbul gegen Staatschef Erdogan demonstriert. Anlass ist die Absetzung und Inhaftierung des Oberbürgermeisters İmamoğlu. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte İmamoğlu's sozialdemokratische Partei CHP, deren Präsidentschaftskandidat er ist. Kritiker werfen Erdogan vor, er wolle einen aussichtsreichen Herausforderer bei der nächsten Präsidentenwahl aus dem Verkehr ziehen. Bei der WHO muss drastisch gespart werden. Weil sich die USA zurückziehen und auch andere Staaten bei der Entwicklungshilfe kürzen, drohe im laufenden Jahr ein Finanzloch von fast 600 Millionen Dollar, heißt es in einer internen E-Mail von WHO-Chef Tedros. Aus Genf, Katrin Hondel.
Das für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehene Budget soll demnach um mehr als ein Fünftel reduziert werden, auf 4,2 Milliarden Dollar. Nach Angaben von Reuters hat der WHO-Generaldirektor angekündigt, dass Führungsstellen in der Genfer WHO-Zentrale gestrichen werden. Auch weltweit und auf allen Ebenen würden Jobs abgebaut.
Nach einer Neonazi-Demo in Berlin-Hellersdorf haben mehrere Teilnehmer Medienvertreter und Polizisten angegriffen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, seien zuerst Journalisten angegriffen worden. Als dann Tatverdächtige festgenommen werden sollten, seien Einsatzkräfte getreten, geschlagen und mit Flaschen beworfen worden. Zwei Polizisten wurden demnach leicht verletzt. Rund 20 Tatverdächtige habe man festgenommen. In der kommenden Nacht beginnt wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr werden in der Nacht die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Damit ist es abends länger hell. Die Sommerzeit gilt EU-weit, 7 Monate lang bis zum letzten Wochenende im Oktober. Das EU-Parlament hatte sich schon vor Jahren darauf geeinigt, Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Die Mitgliedstaaten aber können sich in dieser Frage bisher nicht einigen. Bayern München bleibt in der Fußball-Bundesliga auf Meisterkurs. Die Münchner gewannen gegen St. Pauli 3:2. Die weiteren Ergebnisse? Hoffenheim-Augsburg trennten sich 1:1. Wolfsburg-Heidenheim 0:1, Mönchengladbach-Leipzig 1:0 und Kiel-Bremen 0:3. Zurzeit spielt Frankfurt gegen Stuttgart, hier steht es 0:0. In der zweiten Liga gewann Hertha BSC 3:2.